Ich lese den heutigen Predigtext und der ist zu finden in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1. Jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte der Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte. Und er sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein.
Ich möchte heute eine Predigt halten, die hauptsächlich an Christen gerichtet ist. Und ich hoffe, dass manch einer aufgerüttelt wird, wachsam zu sein. Mein Predigtthema heißt Unnütze Knechte. Jesus kommt wieder. Es wird ein Tag der Abrechnung kommen, so wie Jesus es in seiner Endzeitrede voraussagt. Wir müssen wissen, dass der Predigttext, den wir eben gelesen haben, sich in der Endzeitrede Jesu befindet. Wie wird Jesus dein Leben beurteilen? Darum wird es in meiner Predigt gehen. Gläubige sind unterschiedlich. Einige sind sehr gleichgültig, haben keinerlei Sorgen, wie sie mit ihrer Zeit und ihrem Geld umgehen, und setzen ihre Begabungen nicht ein für den Herrn. Und andere sind sehr ängstlich und sie denken: Niemals werde ich so werden, wie ich sein sollte. Und es ist irgendwie ein schmaler Grat zwischen Gleichgültigkeit und krankhafter Empfindsamkeit. Und ich hoffe, dass durch die Predigt so ein bisschen Ordnung in unser Denken reinkommt. Dazwischen, zwischen den Extremen, gibt es einen wunderbaren geraden Weg. Und ich bete, dass heute Morgen einige durch die Gnade Gottes verstehen, wie sie frei werden von Gleichgültigkeit und vielleicht darüber Buße tun, aber auch auf der anderen Seite frei werden von Verzagtheit, Gottes Maßstab nie zu genügen. Der gute Weg liegt zwischen diesen Extremen. Möge der Herr heute Morgen die Hochmütigen unter uns durch diese Predigt warnen, denn es gibt viele Christen, die sehr hochmütig sind, sehr von sich überzeugt sind. Und wir wissen auch, dass die Bibel sagt, der Hochmut kommt vor dem Fall. Und andererseits möge der Herr die Kleinmütigen unter uns ermutigen und aufrichten, sich dem Dienst Jesu zu weihen. Wir lesen in Matthäus 25, Vers 30: Und den unnützen Knecht werfet hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein das Weinen und Zähneknirschen. Was wir in diesem Vers hören, ist das gerechte Urteil über den Mann, der sein Pfund nicht eingesetzt hat, sein Talent nicht eingesetzt hat. Wie wird dieser Knecht hier genannt? Unnützer Knecht. Auch wird er vorher in Vers 26 böser und fauler Knecht genannt. Warum unnütz? Weil er träge und wertlos war. Er brachte dem Herrn keine Zinsen für das Geld, noch tat er irgendwelche Dienste. Er war des Vertrauens, in das er gesetzt wurde, nicht würdig. Und ich möchte mit euch zusammen diesen Mann etwas genauer anschauen. Er hat nie in Abrede gestellt, dass er ein Knecht war. Also er wusste, er ist ein Knecht, er wusste, er ist kein Herr. Ebenso wie die meisten unnützen Christen nicht in Abrede stellen, dass sie Christen sind. Und weil er ein Knecht war, bekam er auch ein Talent. Und er hatte diesen Besitz nie bezweifelt. Wäre er fähig gewesen, mehr Talente zu bekommen, so hätte er sie auch entgegengenommen. Aber die Bibel sagt uns, er bekam dieses eine Talent. Und so kennen wir auch Menschen, das ist so ganz praktisch. Einige können mehr, sind begabter als andere. Nicht selten ist der, der eins hat, ein wenig neidisch auf den, der zwei oder fünf hat. Aber Gott teilt aus, wie er will. Die Schrift sagt uns, dass er nach seiner Fähigkeit bekam. Und deswegen bekam er nicht zwei oder fünf Talente, sondern nur ein Talent. Er erkannte die Rechte des Herrn auch an. Er hatte es vergraben, weil er wusste, er wird dafür Rechenschaft ablegen. Er hat es nicht weggeschmissen. Er wusste, ich brauche das irgendwann. Ich werde dafür Rechenschaft ablegen müssen. Nun, wir alle hier in diesem Raum wissen, wir werden Rechenschaft ablegen, wenn der Abrechnungstag Jesu kommt. Und heute Morgen sind wir diesem Tag wieder einen Tag näher gekommen. Ich mache nicht selten immer dieses Beispiel. Psalm 90 sagt uns, das Leben eines Menschen ist 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Ja, also ich habe schon ziemlich viel davon verbraucht. Ich weiß, ich werde an einem Abrechnungstag vor Jesus stehen. Und heute bist du ihm wieder einen Tag näher gekommen. Was tust du mit deinem Talent? Vergräbst du es wie dieser unnütze Knecht? Wir sollten uns prüfen, denn dieser Knecht in unserem Text bekennt auch, ein Knecht zu sein. Wir sind Knechte unseres Gottes, Freunde, nicht Herren. Und wisst ihr, was sehr entscheidend wichtig für mich persönlich war, als ich irgendwann leider sehr spät erkannte, dass ich ein Sklave Christi bin. Und als ich das wirklich begriffen habe, da sind viele Ansprüche, die ich an das Leben gestellt habe, weggebrochen. Endlich habe ich begriffen, dass ich nicht Ansprüche stellen soll, sondern dass ich den Rang eines Sklaven habe, der keine Rechte hat, denn er hat einen Herrn über sich, der über mich verfügt. Ich hoffe, dass der Geist Gottes uns heute Morgen manches deutlich macht, unsere Stellung vor Gott klar macht, im Lichte seiner Gnade, dass wir erkennen, dass wir Knechte oder Sklaven, Diener sind und nicht Herren, weil manche benehmen sich, als wären sie Herren. Lasst uns deswegen auf unser Tun achten. Hier steht ein unnützer Knecht vor Gericht. Oh Freunde, das Gericht fängt vom Hause Gottes an, bei denen die Kinder und Knechte Gottes sind. Und ich frage mich, wenn so ein Gericht über Knechte Gottes so krass ausfällt, wie wird erst das Ende derer sein, die Feinde Gottes sind? Wir haben vorhin den Vers gelesen, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Freunde, Gott lässt sich nicht spotten, lasst uns auch oft mit allem Ernst auf diesen unnützen Knecht schauen, der nicht leugnete, ein Knecht zu sein. Das war ihm ganz klar. Bis zum Schluss erkannte er seine Knechtschaft an und erkannte auch das Eigentum seines Herrn. Er sagte nämlich, hier hast du das Deine. Liebe Freunde, dieser unnütze Knecht geht hier noch weiter als die meisten Namenschristen. Denn die weltliebenden und oberflächlichen Namenschristen, die nur dem Namen nach sich zu Jesus bekennen, sie leben so, als würde ihnen ihr Leben gehören, als wären sie allein der Maßstab über all ihr Handeln und Denken. Wenn man auf solche Namenschristen schaut, bekommt man den Eindruck, das Leben wäre Spaß haben. Ich habe auch gern Spaß, aber das ist nicht mein Leben. Gut essen und trinken, gut leben, gar keinem dienen, sondern eher sich bedienen lassen. Als wäre Christsein nur ein Vorrecht und keine Verpflichtung. Ein Leben ohne Vorschriften und ohne Gebote, ganz nach ihrem Gutdünken. Sogenannte Christen, die nie eine Hand für Jesus rühren würden und ihn doch jeden Sonntag Herr und Heiland nennen. Ihnen wird es schlimm ergehen bei seinem Kommen. Das will ich ganz deutlich sagen. Wir sind eine bibeltreue Gemeinde und wir haben Gottes Wort hier gelesen. Ich möchte keinem etwas Schönes um den Mund schmieren. Wenn diese Gesinnung da ist, muss hier Korrektur erfolgen. Denn es kommt ein Tag, ein Abrechnungstag. Ja, viele erkennen ihn als Herrn an, aber leben nicht für ihn, sondern nur für sich, für sich, für sich. Sie sagen, alles gehört dem Herrn und wir sind seine Knechte, aber schau mal genau auf das Ende dieses Knechtes. Er wurde in die äußerste Finsternis geworfen, da wird sein, das Weinen und Zähneknirschen. Mögen wir an diesem Tage des Herrn nicht als solch unnützer Knecht erfunden und diese unumkehrbare Urteil des Herrn hören, das für ewig ausgesprochen wird. Schauen wir weiter in das Leben dieses Knechtes. Obwohl er ein Knecht seines Herrn war, dachte er schlecht über seinen Herrn. Solche Menschen gibt's. Sie denken schlecht über den Herrn. Sie denken, der Herr will was von ihnen. Der Herr gönnt ihnen etwas nicht. Oh, wie kann das sein, schlecht über das beste Wesen im ganzen Universum zu denken? So zu denken, als wären vom Herrn nur Vorschriften gekommen für uns. Einer, der uns einschränkt, der nur immer will, dass wir ihm dienen. Oh, dienen, das will niemand so gerne. Sich bedienen lassen ist viel angenehmer. Und wie redet dieser Knecht über seinen Herrn? Wir lesen, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Hier arbeitet ein Mensch, ein Knecht, ganz klar mit Vorwürfen an den Herrn und schaut ihm frech ins Gesicht und sagt ihm, was er denkt über ihn. Viele Bekenner, die sich in den Gemeinden Gottes eingeschlichen haben, zeigen denselben Geist. Sie sprechen es vielleicht nicht aus, aber doch denken sie so. Jesus ist hart, er will zu viel von mir, er will mich nur bestimmen, vielleicht maßregeln, er will nur meinen Dienst, er will mein Geld. Oh, er will mein Geld, wirklich? Einige sind etwas moderater, sie sind nicht so gegen Dienst eingestellt, finden ihn auch irgendwie gut, sind aber träge zum Guten, träge zum Geben, träge zum Dienst, dass sie vor lauter Trägheit und Faulheit aufs gleiche Ergebnis kommen, nämlich nichts für Gott zu tun. Liebe Freunde, wir alle sind aufgerufen, uns hier zu prüfen und uns selbst zu richten. Denn die Keime können in jedem Herzen vorkommen. Und wir müssen danach trachten, sie sofort zu vernichten, bevor diese Keime uns vernichten. Unser Knecht hier in unserem Text prüfte sich nicht. Und so baute er sich sogar eine falsche Theologie zusammen, ein falsches Gottesbild in seinem Herzen. Die Keime der Trägheit und Faulheit haben ihn so durchsetzt, dass er ein völlig falsches Gottesbild bekam. Er schaute auf den Herrn mit seinen Augen und meinte klar zu erkennen, dass der Herr ein harter Mann ist. Oh, ich sehe das oft in der Seelsorge. Menschen, die ein falsches Bild von Jesus haben. Sie meinen messerscharf zu erkennen, was theologisch richtig ist, und reden den größten Unfug. Und seht, wohin das führt. Ein fauler Christ hat verblendete Augen für die Wirklichkeit Jesu. Seine Augen sind so verblendet, dass das Herz an einen anderen Jesus glaubt. Und trotzdem meinen die Menschen, Jesus zu kennen. Der erntet, wo er nicht gesät hat, und sammelt, wo er nicht gestreut hat. Menschen unterstellen Jesus Ungerechtigkeit und meinen, es messerscharf richtig beurteilt zu haben. Wisst ihr, was hier passiert? Nachdem sich die Keime in seinem Herzen ausgebreitet haben, haben sie so ein Herz, so verbittert, dass sie sogar ein völlig falsches Gottesbild bekommen. Er weiß zwar noch, dass er ein Knecht ist, so wie ein Namenschrist sich auch Christ nennt, aber er glaubte mittlerweile an einen ungerechten Herrn, der ihn benachteiligt, der hart ist, der nimmt, der ihn irgendwie auch mit den Talenten schon von Anfang an benachteiligt hat. Jesus ist für ihn ein Nehmer geworden, nicht mehr ein Geber. Und hier sehen wir, wie diese Keime der Faulheit und Trägheit ihn so verbittern, dass er ohne es zu merken unverschämt wird. Er erhebt sein Haupt gegen den Herrn, weil er sich nicht prüfte zur rechten Zeit, nicht umkehrte von seiner Faulheit. Übrigens, Faulheit und Trägheit ist Sünde. Ja, ich weiß nicht, wenn ich meine Kinder sehe, dass sie mal eine Stunde rumlungern, dann sage ich nichts. Aber bei 2 Stunden kriege ich Probleme. Und ich kriege Probleme bei Leuten, die sehr viel chillen in meinem Haus. Weil wie kann es sein, dass man so viel Arbeit hat und ein Teil der Menschheit chillt nur rum? Schwierig, nicht? Habe ich Probleme mit. Und ich sage meinen Kindern, Christen sind fleißige Leute. Man kann sich mal ausruhen, keine Frage. Aber Christen sind fleißige Leute. Und dieser Mensch hier in dem Gleichnis, er kehrte nicht um von seiner Faulheit, dass er sein unverschämtes Haupt sogar gegen den Herrn erhebt und ihn verurteilt. So wie Inflation das Geld entwertet, so entwerten sündige Keime im Herzen den Glauben an Jesus. Letztlich ist der Glaube nichts mehr wert. Es bleibt ein Glaube ohne gute Werke, ein toter Glaube und ein falsches Gottesbild. Sehen wir, wie wichtig es ist, auf unser Herz zu achten, Predigten zu hören und auf sich anzuwenden. Im Hebräerbrief wird immer wieder wiederholt: Habt Acht, dass niemand von euch ein böses Herz hat, das im Begriff ist, vom lebendigen Glauben an Gott abzufallen. Habt Acht, dass niemand von euch ein böses Herz hat. Und das ist an wen geschrieben? An Christen. Christen können ein böses Herz haben. Nehme diese Aufforderung, dich selbst zu prüfen, sehr ernst, damit du umkehren kannst, bevor Jesus kommt und es dann zu spät ist. Unser Knecht verurteilte den guten Herrn, dass er zu viel von ihm erwarte. Er verlangte zu viel. Da bleibt ja keine Zeit für sich selbst. Es ist zu schwer, ihm zu dienen und ihm zu gefallen, sagt er sich selbst. Und in seinem bitteren Herzen hat sich solch ein Groll zusammengebraut, dass er, unverschämt wie er war, es dem Herrn gerade ins Gesicht sagt. Und diese Haltung kann ganz schnell über uns kommen. Und ich sage euch, aus meinem Leben kann ich sagen, wie oft bin ich bitter und unverschämt gegen den Herrn. Wenn so 2, 3 Dinge am Tag schieflaufen, dann kommt durch dieses böse Maul so eine Frage in den Himmel: Was willst du mir damit sagen, Herr? Und damit klage ich den Allmächtigen an, nur weil ich ungeschickt war, weil mir was fallen, kaputt gegangen ist vielleicht oder weil ich Fehler gemacht habe. Das sollte nie zu unserer Gewohnheit werden. Diese Haltung kann ganz schnell über uns kommen und zu unserem Charakter werden. Viele Christen unserer Tage sind von solch einer Haltung ergriffen. Sie sind nicht mehr zufrieden mit Jesus. Wenn sie Vergnügen suchen, suchen sie sie außerhalb der Gemeinde. Ihre Freude liegt nicht in dem Kreis, dessen Mittelpunkt Jesus ist. Ihren Glauben sehen sie als harte Arbeit an und nicht als Vergnügen. Wenn sie an Gott denken, fürchten sie sich und freuen sich nicht mehr. Sie haben ihre Lust nicht am Herrn und deswegen kann ihnen auch der Herr nicht geben, was ihr Herz wünscht. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Und wenn du so wenig erfüllte Wünsche in deinem Leben hast, frag dich vielleicht rückwärts, kann es sein, dass ich keine Lust an meinem Herrn habe? Dass mir der Herr nur eine Last ist? Und so bleiben viele Wünsche unerfüllt, weil sie die Erfüllung außerhalb der Reichweite des Segens Gottes suchen. Überleg mal, dein Leben zieht vorbei. Du suchtest beständig Glück in dieser Welt, aber fandest kein Glück, weil echtes Glück nur bei Jesus-Jüngern zu finden ist, nur ihnen verheißen ist. Umsonst gelebt, nicht Glück gefunden. Oh, wie traurig. Wenn Faulheit und Trägheit die Augen verblendet und ihr Herz bitter geworden ist über Jesus, so werden sie immer unzufriedener. Und wisst ihr, Unzufriedenheit ist ein Beleg tiefer Ungeistlichkeit. Und viele finden nicht zur Buße, weil ihr Egoismus Macht über ihr Herz gewonnen hat. Die Andacht, die stille Zeit, ist nur noch eine trübselige Beschäftigung, die unregelmäßig stattfindet. Es ist für sie nur noch ermüdend. Und so ist es kein Wunder, wenn es dahin kommt, dass einer mit Jesus gut angefangen hat und ein unnützer Knecht wird. Denn wer kann eine Arbeit, die er hasst, gut machen? Gezwungener Dienst ist kein guter Dienst. Gott will keine gezwungenen Sklaven, sondern willige Diener. Ich will offen sprechen, ein Diener, dem seine Stellung nicht gefällt, sollte sie verlassen. Es bringt nämlich nichts, in dieser Stellung zu bleiben. Bist du nicht zufrieden mit deinem Herrn? Dann suche einen anderen. Denn was macht dieser Krampf für einen Sinn? Ach, dass du doch heiß oder kalt wärst. Da du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Bei diesem Knecht, der wird in die Hölle geworfen, weil er weder heiß noch kalt war. Denn im Ergebnis wird eine Fortsetzung deines unwilligen Christseins zu einem Urteil führen, das endgültig ist. Matthäus 25, Vers 30, und den unnützen Knecht werfet hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. So weiterzumachen wie bisher wird weder dir nützen, seh auf das Urteil, noch wird es Jesus nützlich sein. Also stell dir die Frage, was nützt es? Was nützt es? Und schauen wir weiter auf den unnützen Knecht. Obwohl er nichts für den Herrn tat, hielt er sich für keinen unnützen Knecht. Das ist übrigens typisch. Leute, die daneben liegen, merken es nicht. Ganz typische Situation, unsere Erfahrung auch aus dem Leben. Er zeigte keine Selbstkritik, keine Demütigung. Er war zufrieden mit sich. Ich verstehe nicht, was du hast. Kennt ihr das? Verkehrte Welt. Ganz ohne Selbstzweifel steht er mit erhobenem Haupte vor dem Herrn und sagte, ohne rot zu werden, hier hast du das Deine. Keine Scham, keine Entschuldigung, voller Selbstbewusstsein. Lieber Freund, hieraus können wir lernen, wie gefährlich unser Selbstbewusstsein werden kann. Unser Selbstbewusstsein kann uns so betrügen, dass wir uns ohne Selbstzweifel im guten Lichte sehen. Und wenn ich zurückdenke, wie oft habe ich mich selbst so belogen, dass ich selbst geglaubt habe. Und da kommen so viele Argumente dabei, dass ich es irgendwann selbst glaube, den größten Unfug, nur weil ich etwas möchte, weil mein Fleisch es möchte. Und dabei meinen diese Leute, gute Argumente zu haben, Ungehorsam und Unbußfertigkeit führt zu größtmöglichem Selbstbetrug. Man wird zu einem unnützen Knecht und erhebt schamlos sein Haupt gegen den Herrn. Möge der Heilige Geist dir heute Morgen zeigen, welch fatale Folgen es haben kann, wenn keine Selbstkritik, keine Demut im Herzen ist, dass wir uns nicht unter die mächtige Hand Gottes beugen. Wir werden zufrieden mit uns selbst und empfinden keine Scham mehr darüber, dass wir uns nicht entschuldigen. Unser unnützer Knecht war der Meinung, er sei gerecht vor dem Herrn, anstatt Fehler zu bekennen. Er ging sogar so weit, dass er den Herrn persönlich anklagte. Und so ist es auch mit den Namenschristen. Sie nennen sich Christen, aber haben keine Einsicht, dass sie Heuchler sind. Der Gedanke kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Im praktischen Leben sieht man das auch, wenn man wache Augen hat. Sie haben scheinbar gute Argumente für ihre Faulheit. Ihr Fehlen führen sie auf andere zurück. Andere sind schuld, nicht sie. Andere haben enttäuscht, nicht sie. Sie werben um Verständnis für ihre Situation, klagen andere aber ohne Mitleid an. Umstände sind schuld. Irgendwie ist irgendjemand und irgendetwas immer schuld, nur nicht sie. Sie haben nichts für den Herrn gewirkt, fühlen sich aber ruhiger als diejenigen, die alles getan haben und nur alles getan haben, was sie nur konnten, um sich selbst und sich selbst für unnütze Knechte halten. Ich habe übrigens die Erfahrung auch durch viele Jahre in der Gemeindearbeit gemacht, dass diejenigen, die wirklich alles geben, immer den Eindruck haben, es ist nicht genug. Und Leute, die sich sehr lieben, unnütze Knechte sind, die tun das Minimalste, vielleicht auch so, dass das so gerade gesehen wird und denken, die sind gut, ohne Selbstzweifel. Da können wir sehen, wir haben hier wirklich ein Wahrnehmungsproblem, wenn wir unnütze Knechte sind. Die einzige Mühe, die sie auf sich genommen haben, sie haben ihr Talent vergraben, so tief, dass es niemand finden kann. Und dann sagen sie, ich bin ebenso. Ich habe nun mal so einen Charakter, da kann ich nichts ändern, da habe ich dran geerbt, sind meine Eltern dran schuld. Und übrigens, ich bin besser als meine Eltern. Du müsstest die erst mal kennenlernen. Wie traurig, dass verblendete Christen in der Lage sind, die Wahrheit mit solch eingebildeter Falschheit zu verbinden. Erkennen wir, wie ein Keim, ein falsches Denken zu einer solchen Gewohnheit werden können, dass Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit verdreht wird, dass man den eigenen Selbstbetrug nicht mehr erkennt und selbst glaubt. Und ihm sogar mehr glaubt als dem Herrn. In der Seelsorge kriegst du das hin und wieder mit, dann sagst du einen Bibelvers, schau mal, das ist doch falsch, was du sagst, schau mal, was die Schrift sagt. Und die sagen nein. Und dann sagen sie ihre Meinung und stellen es übers Wort Gottes. Da ist sogar der Herr verdreht. Solchen Leuten ist sehr schwer bis gar nicht mehr zu helfen. Das Urteil des Herrn wird einst alles klarstellen, aber es wird für Namenschristen sehr fatal und ewig sein. Mit ihren Ohren werden sie das Urteil des Herrn hören und den unnützen Knecht werfet hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein das Weinen und Zähneknirschen. Und die hingegebenen Christen, wechseln wir mal in dieses Lager, wie denken sie? Sie sind Geber, sie geben, was sie nur können. Sie haben ein enges Gewissen. Könnte ich nicht noch mehr machen? Dann reden Sie mit Ihrer Frau oder mit Ihrem Mann und dann überlegen Sie, Sie spenden mehr, als Sie müssten. Sie schränken sich ein, Sie interessieren sich für andere, machen einen Weg dahin, laden Leute ein, schließen ihre Türen auf, um anderen zu dienen. Einige haben extra einen Pott zu Hause, weiß ich nicht, 500 Euro für Notleidende. Das sparen Sie an, damit Sie immer denen helfen können. Helfen, wo Ihre Augen Bedarf sehen. Stellen sich zur Verfügung bei jeder Gelegenheit, sind fleißig und treu, immer zur Stelle. Solche Leute haben wir auch in der Gemeinde. Wir haben Schwestern in der Gemeinde, sie sagen nie nein. Ich habe es noch nie erlebt. Brüder, auf die Verlass ist, du kannst sie mitten in der Nacht anrufen und sie kommen ohne Vorwurf, um zu helfen. Sie kommen sofort, lassen wichtige Dinge stehen, um das Wichtigste zu tun, dem Herrn zu dienen, der Gemeinde zu dienen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Und das tun sie, lassen alles stehen und liegen. Das ist ganz wichtig, jemandem zu helfen, für den Jesus gestorben ist. In jedem Menschen sehen sie den Nächsten und dienen ihm, als wäre es Jesus persönlich. Kennt ihr diese Stelle, wo Jesus sagt, das, was ihr dem Geringsten unter euch getan habt, das habt ihr mir getan? Ja? Wenn du einem Bruder hilfst, der einen sehr, sehr starken Mundgeruch hat, dem man nicht sagen kann, hör mal, dusch dich mal öfter. Ja? Wenn du ihm wirklich hilfst, dann hast du Jesus gedient. Wir wollen immer mit denen zusammen sein, wo es Spaß macht, mit denen, die so angenehm sind, wo man was von hat. Aber in der Gemeinde ist es eine Gebermentalität. Und diese Leute haben das. Sie suchen Möglichkeiten, anderen zu helfen. Und dann sagen sie über sich, wie denken sie über sich, was sagen sie? Oh, ich bin ein unnützer Knecht. Ich habe hier eine Möglichkeit verpasst. Immer selbstkritisch. Interessant, nicht? Ich habe nur getan, was ich schuldig war, sagen sie, wenn sie gefragt werden, warum sie es tun. Sie senken ihr Haupt, wenn man gut über sie spricht. Sie fühlen sich nicht würdig, gewürdigt zu werden. Sie wissen nicht, wo sie hinschauen, wenn sie gelobt werden. Jesus wird ihnen am Tag der Abrechnung sagen, wohl, du guter und treuer Knecht. Oh, ich freue mich auf diesen Tag. Wenn diese hingegebenen Schwestern, letztens haben wir darüber gesprochen, die Toiletten so putzen, dass du dich hinsetzt und sagst, wie schön ist diese saubere Toilette. Habt ihr es mal gemerkt hier in der Gemeinde? Ich habe es nie erlebt, dass die Toilette nicht sauber war, dass sie schmutzig war. Das sind Leute, die sich dafür einsetzen, dass andere Freude haben. Wunderbar. Menschen, die sich einsetzen, um anderen eine Freude zu machen, und wenn sie von Jesus persönlich für all diese Dinge geehrt werden und ihren hundertfachen Lohn bekommen, den würdigen Titel bekommen, guter und treuer Knecht. Das werden sie hören. Und ich freue mich drauf. Und ich freue mich drauf, weil ich werde dabei stehen und zuhören und mich mitfreuen, weil ich sie kenne. Es waren gute Leute. Ich habe sie jahrelang gesehen. Und der Herr und der ganze Himmel hat sie dabei beobachtet. Ich werde dabei sein und dieses Urteil über meine Geschwister hören und ich werde mich riesig mitfreuen, als würde ich die Würdigung persönlich annehmen. Ganz anders steht der gute und treue Knecht da als der böse und faule, als der unnütze Knecht, der bis zum Schluss mit erhobenem Haupte im Selbstbetrug an seine Qualitäten glaubte. Beachte, das Urteil des Gerechten wird alles ins rechte Licht rücken und es fällt ein gegensätzliches Urteil, als der unnütze Knecht erwartet. Wer sich selbst als sehr nützlich beurteilt, unabkömmlich beurteilt, sehr fähig und talentiert hält, wird als unnütz erfunden werden. Wer sich aber hier auf Erden immer für unnütz gehalten hat, obwohl er alles gab, was möglich ist, wird als guter und treuer Knecht erfunden werden. Möge der Herr uns Gnade schenken, uns im richtigen Lichte zu sehen. Denn wir sind Knechte, Sklaven Christi. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das verstehst. Es wird sehr viel aufräumen in deinem geistlichen Leben. Er hüllte sich in Täuschungen, hatte Argumente und meinte sogar einen Beweis vor dem Herrn zu haben. Aber es wird vor dem heiligen Herrn keinen Bestand haben. Wenn wir kluge Christen sind, dann sollten wir auf den unnützen Knecht schauen, sein Leben analysieren und richtige Schlüsse daraus ziehen. Dieser unnütze Knecht sollte uns eine Warnung sein. Ein weiterer Punkt, ein positiver Punkt über diesen unnützen Knecht, er war kein Dieb. Wir wissen alle, Judas war ein Dieb. Dieser unnütze Knecht war kein Dieb. Er stahl nicht. Er missbrauchte nicht das Geld seines Herrn. Hierin ist er schon etwas besser als einige, die ich kenne aus dem Gemeindeleben, aus vielen Jahren nicht bei uns aus der Gemeinde. Bei uns passieren solche Dinge ja nicht. Aber es gibt hier, er ist kein Dieb. Es gibt erfolgreiche Geschäftsleute, die Jesus angenommen haben, die sich zu Jesus zählen. Gott schenkte ihnen viele Aufträge, es klappt in ihrer Firma, sie machen richtig gutes Geld, das merkt man an allem, was man an ihnen sieht, wie sie auftreten, was sie besitzen und haben. Aber es für den Herrn einzusetzen, das kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Sie strengen sich an, ja, aber sie strengen sich nur an für sich, für sich, für sich und haben gar nicht die Sicht, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Sie tun es nicht für den Herrn. Ja, sie tun es auch für ihre eigene Familie. Das ist ja auch schön und gut, aber irgendwann ist auch die Familie versorgt. Du brauchst sie ja nicht in Luxus einzubinden, nicht? Wenn Gott dich so segnet, dann denke doch an das Reich Gottes, wie der Herr geboten hat. Sie denken aber nicht an den Herrn. Ihr Reichtum zu mehren ist ihnen wichtig. Ihren Interessen zu leben, ihren Besitz zu mehren. Das Gebot Jesu an alle Christen, trachtet zuerst nach Gottes Reich, das ist ja auch die Gemeinde. Und nach seiner Gerechtigkeit, das leben sie nicht. Sie arbeiten hart, viele Stunden, lernen viel, gehen zu Fortbildungen, sind sehr gut in ihrem Fach, aber leben nur sich selbst. Diese Christen findet man auch in jeder Gemeinde. Sie sind keine schlechten Menschen, keine Ehebrecher und keine Trinker. Sie stehlen nicht, sind keine Verschwender, sondern anständige, ordentliche, oft ruhige Leute. Aber alles, was sie tun, tun sie nur für sich. Und dann gibt es in unseren Tagen diese wunderbar schlechte Theologie, die so viel Verführung reinbringt, du musst dich richtig lieben. Und wisst ihr, was ich von Natur aus kann? Ganz ehrlich, ganz offen, da bin ich von sehr begabt drin. Ich habe mich schrecklich lieb. Und das musste ich nicht lernen. Das war von Anfang an, das steckt in meinem Fleisch drin. Ich liebe mich über alles. Und da gibt es Leute, die sagen, um andere zu lieben, musst du dich erstmal richtig lieben. Das ist eine falsche Theologie. Wenn du dich so liebst, zu übertrieben liebst, das verblendet die Augen für die anderen. Du hast keine Sicht mehr für den anderen, weil du dich so sehr liebst. Was sie tun es für sich. Und was ist anders? Was ist das anderes als ein unnützer Knecht zu sein? Du kannst arbeiten, zu Wohlstand kommen und zu Ansehen kommen. Vielleicht strebst du auch danach. Kannst es weiterbringen als deine Eltern, weiter als der Durchschnitt der Gesellschaft. Kannst Bürgermeister werden, vielleicht was ganz Besonderes. Aber setzt du dein Leben nicht für den Herrn ein, dann bist du ein unnützer Knecht. Und je höher du kommst, je größer dein Erfolg, umso stärker der Beweis, dass du nur für dich gelebt hast. Wenn du aber ein erfolgreicher Mensch geworden bist, der Christ ist, oh, wie viel hättest du Gutes damit tun können. Ich war mal in Hagen zu Besuch in einer Gemeinde und dann kam der Kassierer, ich glaube der Diakon, nach vorne und machte ein ganz weinerliches Gesicht und sagte, liebe Geschwister, wir müssen ein bisschen Geld spenden, wir haben kein Öl mehr im Tank. Und wenn das so weitergeht, dann frieren wir. Und danach haben wir auch Kaffee getrunken. Und dann erzählen mir Geschwister, Brüder, wie Gott sie segnet in ihrem Werk und wie die Firma gut läuft. Da habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Die Firma läuft so gut, Gott segnet dich und die Gemeinde friert. Und ich wusste, diese Leute sind keine treuen Knechte. Ich kannte sie gar nicht. Ich habe mich für ihr Geld gefreut. Aber ich wusste eins über sie, sie haben sich offenbart, sie sind nicht treu. Wären es hingegebene Brüder gewesen, würde der Kassierer nicht in diese peinliche Situation kommen, vor die Gemeinde zu treten und so wehleidig um Geld zu bitten. Diese Männer leben für sich, für ihren Erfolg. Und ihr Erfolg klagt sie noch mehr an und beweist, dass sie nur für sich unterwegs sind, nicht für die Gemeinde. Der unnütze Knecht, er war kein Dieb, er lebte nur für sich. Er wurde am Ende in die äußerste Finsternis hinausgeworfen. Ein weiterer Punkt über ihn. Der unnütze Knecht, er war kein Verschwender. Er führte kein liederliches Leben wie der verlorene Sohn, der sein Geld bei den Huren verprasste. Er war ein viel besserer Mensch. Er verschwendete keinen Cent, Er sparte. Er war konservativ. Keine spekulativen Investitionen am Aktienmarkt, keine gefährlichen Fonds oder Beteiligungen. Das Talent war, wie er es empfangen hatte, in ein Tuch gewickelt und in der Erde vergraben. Er hatte es gut versteckt. Sich die Stelle vorher genau ausgesucht, achtete darauf, dass nichts davon wegkam. Er wollte nicht, dass der Herr ihn der Verschwendung anklagte. Hier war er besser als viele, die Geld veruntreuen, die sich Besitz anhäufen, hart arbeiten, um ihre Leidenschaften zu frönen, ihren Lebensluxus zu finanzieren. Das tat er nicht. Er war hier viel besser. Er war kein Verschwender. Und ich habe einen Lehrsatz von William MacDonald gelernt, der mir sehr geholfen hat, in einem kurzen Satz den Umgang mit Geld als Christ zu verstehen. Er sagte: Arbeite hart, verbrauche wenig, gebe viel. Und jetzt überleg mal, nicht hart arbeiten, dann hast du nichts, kannst nichts geben. Faule Leute kommen auf keinen Grünzweig. Dann nimm das Mittlere, verbrauche viel, da bleibt nichts übrig, um was zu geben. Also arbeite hart, verbrauche wenig und dann bleibt genug übrig fürs Reich Gottes. Und das ist ein Prinzip, das haben meine Kinder verstanden. Und immer wieder, wenn es darum geht, eine irgendeine Entscheidung, dann schauen wir, ob das passt. Das ist der christliche Umgang mit Geld. Und wenn ich sehe, wie in meinem Bekanntenkreis, wie viel Geld dort für unnütze Dinge, Hobbys und Leidenschaften ausgegeben wird, werde ich traurig. Und ich bin, wer mich kennt, nicht geizig und nicht neidisch. Ich gönne jedem, was schön ist. Aber man kann es auch übertreiben. Ich gönne es ihnen von ganzem Herzen, doch kann ich diesen Besitz nicht genießen, denn ich kann mich nicht daran gewöhnen, so viel Geld für mich auszugeben, da ich ja weiß, ich werde bald beurteilt. Wie viel Gutes auf ewig angelegt könnte man damit anfangen? Ich denke hier an das Wort Jesu: Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost zerstören und Diebe durchgraben, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Oh, das ist die beste Bank dort oben. Nicht die betrügerischen Banken, die wir heute haben, die da 0, weiß ich nicht was Prozent geben auf dein Geld, sondern dort hundertfältig, ich kann es in Prozent gar nicht ausdrücken. Und ich muss euch sagen, als ich das begriff, wurde Christsein schön, weil ich wusste, wofür ich das tat. Gott segnet an himmlischen Örtern, in himmlischen Regionen. Und ich lege mein Geld dort an, in Anführungszeichen. Und alles, was du hier investierst ins Reich Gottes, das wird oben gebucht. Ist das nicht schön für die Buchhalter unter uns? Unser unnütze Knecht war kein Verschwender. Er war besser als diese. Sein erhaltenes Talent hatte er nicht für sich verbraucht, keinen Cent davon für sich. Und so glaubte er, ein guter Kerl gewesen zu sein. Vielleicht erhoffte er ein Urteil seines Herrn, dass er als treu erfunden wird. Nein, liebe Freunde, das ist nicht Treue, wenn wir so bleiben, wie wir sind. Wenn du selbst zufrieden bleibst, wie du bist, ist das keine Treue. Wenn du dein Talent nicht für Jesus einsetzt, deinen Herrn, und damit nicht mehrst, dann wirst du untreu. Dann bist du untreu. Denn zum Vermehren, zum Weitersagen, zum Einsetzen wurde es dir gegeben. Es ist nicht genug, festzuhalten, was man hat, sondern vorwärts zu kommen. Gott möchte, dass wir wirken und fleißig sind und treu sind. Unser Talent einzusetzen zu seiner Ehre. Und so macht Christsein wirklich Freude. Oft kann ich nicht anders, als zu sagen, ich bin der reichste Mensch auf diesem Planeten. Es erfüllt mich mit Freude und Sinn im Leben, wenn ich Jesus folge. Und wenn ich dann mit meinen Kindern über die Prinzipien der Bibel spreche und sage, okay, es wird mir jetzt richtig wehtun, wenn ich jetzt Nein zu mir sage und Ja zum Reich Gottes, aber dann entschließen wir das und dann machen wir das und wir haben alle Freude. Und meine Kinder sind meine besten Freunde geworden, weil wir alle gleich denken. Wir wissen, es kommt der Abrechnungstag. Wir freuen uns auf den größten Freund, den wir haben, unseren Bruder, unser größter Freund und Heiland, der bald kommt. Und wie schön, wenn das Leben von Segen geprägt ist und nicht von Mangel und Selbstbetrug. Unser unnütze Knecht war nicht so. Er war kein Ungläubiger, kein Dieb, kein Verschwender, aber er lebte sich selbst. Der Herr nannte ihn, und das ist mein weiterer Punkt, böser und fauler Knecht. Warum? Was war böse? Warum faul? Ist der denn böse, der unnütz ist? Ist nicht der böse, der Böses tut? Das lernen wir doch in dieser Gesellschaft, in unserer Weltzeit. Nein, nichts tun heißt böse sein. Jesus sagt, nein, denn nichts tun ist böse. Als Christ nicht für Jesus leben, ist böse. Böser und fauler Knecht sind die beiden Worte, die Jesus verwendet, um den unnützen Knecht zu beschreiben. Es ist merkwürdig, dass man diesen Sachverhalt gerade einigen Christen so erklären muss. Ist es doch selbstverständlich, dass ich auf meiner Arbeit pünktlich sein muss, meine Arbeit zuverlässig durchführen muss, das verstehen wir. Wenn wir das nicht tun und Probleme in der Firma machen, ja, irgendwo, dass die Produktionskette nicht funktioniert, weil ich einfach meiner Verantwortung nicht nachkomme und ein großer Schaden in der Firma entsteht, das wird Konsequenzen haben. Und wenn ich da nicht einsehe, wird der Chef mich zur Rechenschaft ziehen und notfalls kündigen. Aber viele Christen verstehen diesen Sachverhalt ganz genau auf der Arbeit und sind fleißig, um nicht ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Aber in der Gemeinde, im Reich Gottes, leisten sie sich Fehlzeiten, sie erscheinen nicht oder reduzieren ihr Christsein auf Sonntagvormittag. Nichts tun, lieber Freund, heißt böse sein. Sagt Jesus hier, ist nicht mein Gerede. So lautet die Beurteilung des Herrn, deines Schöpfers, der dich das unmissverständlich wissen lässt. Du böser und fauler Knecht, sagt Jesus zu diesem Mann. Dieser Mann wurde in die Finsternis geworfen, in die Hölle. Sein Leben bewies seine Boshaftigkeit. Nichts tun heißt böse sein. Im Himmel werden böse Knechte nicht sein. Kein fauler Knecht wird dort sein, kein unnützer Knecht wird dort sein. Denn ein Glaube ohne Werke, ohne Fleiß und ohne Dienst ist ein toter Glaube. Und Jakobus würde fragen, wie kann ein toter Glaube retten? Ja, Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Der Glaube an Jesus rettet, das ist wahr. Aber untätiger Glaube ist unwirksam und beweist seine Unechtheit. Nichts tun, sagt Jesus, heißt böse sein. Am Abrechnungstag des Herrn wurde dem unnützen Knecht sein schrecklicher Lohn zuteil. Er bekam den rechten Lohn für seine Werke. Ganz im Gegensatz zu dem unnützen Knecht ergeht es aber dem treuen Knecht. Da heißt es in Matthäus 25, Vers 19, und schaut mal, wie hell und wie schön diese Worte in deinen Ohren klingen würden, würdest du von Jesus so beurteilt. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herzu, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Fleißig, nicht wahr? Er hat's verdoppelt. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und weißt du, wenn der Herr Jesus, und wisst ihr, ich bin überzeugt, dass der Herr Jesus lächelt, er hat uns ja auch lächelnd gemacht, wenn es uns gut geht, nicht? Und er wird sagen, geh ein zur Freude deines Herrn. Dieses Wohlwollen und diese sanfte Stimme, die Einladung, in die Freude des Himmels einzugehen. Mann, überleg mal, was das bedeuten wird. Oh. Welch wunderbare Worte hören treue Knechte. Und alleine für diese Einladung, die Stimme und den Blick des Herrn zu erleben, möchte ich mich bemühen. Alles geben, weil ich weiß, der Herr Jesus wird es merken. Wie wird es sein, solch ein Lob zu hören vom Herrn persönlich? Und nach solch einem Lob beginnt die ewige Herrlichkeit im Himmel. Wunderbar, der Himmel ist angebrochen. Ganz im Gegensatz zum ewigen Verderben, das einige Sekunden später für den unnützen Knecht anbricht. Die Hölle für alle Verlorenen und alle Namenschristen und alle, die sowohl sich als auch andere getäuscht haben. die nach außen hin gut aussahen, im Grunde aber unnütz waren. Nach außen nicht schlecht aussahen, im Grunde aber nur für sich gelebt haben, böse und faul waren. Menschen kann man täuschen, sich selbst kann man wunderbar betrügen. Ich kenne das von mir ganz genau. Ich weiß, wie ich mich belügen kann und wie fest ich an meine eigene Lüge glauben kann. Aber Jesus kannst du nicht belügen, der alles Verborgene hervorbringen wird durch sein Licht. Nicht für Jesus leben heißt böse sein. Denke über das Schicksal des bösen und faulen Knechtes nach. Bitte um Vergebung beim Herrn und kehre um von dieser Bosheit, von deiner Faulheit, deinen falschen Prioritäten, die dich ins Verderben bringen, und folge Jesus nach. Ich möchte euch fragen, ist es Zufall, dass Jesus dieses Gleichnis mitten in seine Endzeitrede setzt? Ihr fragt euch, warum predige ich heute über dieses Thema? Naja, vielleicht, weil ich ganz spontan predigen musste, ist die eine Möglichkeit. Die andere vielleicht, weil hier viele Faulenzer sitzen, ist die andere Möglichkeit. Könnte man mir unterstellen, habe ich eigentlich nicht vor, ich möchte ermutigen. Aber warum predigt Jesus dieses Thema mitten in die Endzeit? Weil er den Treuen sagen möchte, gebt alles. Zieht durch die kurze Weile und dann werde ich euch sagen, kommt, geh ein in die Freude deines Herrn. Nein, es ist kein Zufall, dass er es genau dort reinsetzt. Wir leben in genau dieser Endzeit. Der Herr Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit, und das wird schon bald sein. Dann wird auch dein Abrechnungstag kommen. Mit diesem Gleichnis möchte der Herr uns allen die Wichtigkeit der Treue zu Jesus klar machen. Und ich möchte zum Schluss einfach ein paar Fragen stellen. Wofür lebst du? Was ist dir wichtig? Vergleiche da das, was dir wichtig ist, mit dem, was Jesus wichtig ist. Es gibt Dinge, die sind so ganz neutral. Wenn es dein Auto ist, wäre das Auto, das du so verherrlichst, das, was Jesus wichtig fände? Hinterfrage immer, was würde Jesus tun? Was ist ihm wichtig? Dafür muss man ein bisschen auch sein Wort kennen. Was ist dir wichtig? Lebst du für dich oder für Jesus? Welchen Stellenwert hat die Gemeinde für dich und dein Leben? Bist du ein Nehmer oder ein Geber? Denke daran, nichts tun heißt böse sein. Der böse und faule Knecht soll uns im Gedächtnis bleiben. Möge der Herr dir am Abrechnungstag diesen wunderschönen Satz zurufen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Das motiviert mich, wenn ich an das Ende sehe, hier in diesen Tagen alles zu geben. Gott segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Lasst uns aufstehen, wir beten noch zusammen. Vater im Himmel, wir beten dich an und danken dir, dass wir dich anbeten dürfen durch Jesus Christus, der für uns bezahlt hat und der Mittler ist zwischen uns und dir, heiliger Gott und Vater. Und ich danke dir, dass dein Sohn einen Abrechnungstag halten wird, wo alles Verborgene ans Licht kommt. Und ich danke dir, dass du uns davor warnst und dass du uns mitten in diesem Chaos unserer Tage in der Endzeit sagst, was dir wichtig war. Und kurz nach dieser Predigt bist du ans Kreuz gegangen. Das war dir so wichtig, dass deine Jünger wissen, dass wir mal einen Abrechnungstag haben und dass wir treu sein sollen, durchhalten sollen und nicht faul und böse sein sollen. Danke für diese Warnung. Helfe, sie zu Herzen zu nehmen. Wir beten in Jesu Namen. Amen.